Herzlich willkommen zu Leben in Resonanz mit Doris Maybach und Stefan Rosenauer.
Hallo Stefan.
Hallo Doris. Und herzlich willkommen all diejenigen, die uns wieder zusehen oder zuhören bei unserer nächsten Podcast-Folge zum Thema
Mitgefühl versus Mitleid.
Doris, ist das nicht dasselbe?
Gute Frage, weil sich diese Begriffe ja immer wieder vermischen. Du hast aber jetzt gerade offline so schön erklärt, was der Unterschied ist. Deshalb würde ich jetzt die Frage gleich an dich zurückgeben. Könntest du zu Beginn ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was bedeuten diese Begriffe? Ja. Wo ist der Unterschied?
Ja. Vorher möchte ich mich noch bei der Silke bedanken, die uns dieses Thema zugeschickt hat. Dankeschön. Und Mitgefühl und Mitleid ist natürlich nicht dasselbe. Vielleicht kann man nochmal da irgendwie einen größeren Sprung oder nochmal mehr rauszoomen aus diesem Thema. Es wird ja oft diskutiert, ja, es gibt Berufe, wo man Empathie braucht, wo das wichtiger ist, in sozialen Berufen. Aber was ist das eigentlich? Wovon sprechen wir da? Empathie ist die prinzipielle Fähigkeit, das, was wir anderer empfindet oder fühlt in einer Situation, mitzufühlen. Das heißt, das gleiche Gefühl zu haben. Und wenn man so will, Mitgefühl ist, was ich aus dieser Fähigkeit entwickeln kann. So könnte man es vielleicht sagen. Mhm. Weil Mitleid bedeutet eigentlich, wenn man den genauen Wortsinn hernimmt, dass man dasselbe Gefühl, das die andere Person hat, also dasselbe Leid bei sich empfindet. Und Mitgefühl bedeutet, dass ich mitfühlend bin, aber voll handlungsfähig bleibe, was ich beim Mitleiden nicht bin.
Mhm. Ja, es ist spannend, begegnet uns auch immer wieder, natürlich auch in der Praxis, in der Coaching-Praxis. Ich erlebe schon so, dass Menschen vor allem in Berufen, die ja im weiteren Sinne soziale Berufe sind, helfende Berufe sind, dass Menschen immer wieder kommen und sagen, ich bin erschöpft. Ich bin erschöpft, weil mich die Schicksale anderer Menschen anstrengen, weil ich jeden Tag auf der Onkologie, im Kindergarten, in der Schule, egal wo man da jetzt arbeitet, mitbekomme, was alles in der Welt letztlich auch nicht stimmt. Also es ist schon ein Dauerthema. Was würdest denn du sagen, was ist denn jetzt das Erschöpfende an dem, wenn man von sich selber behauptet, ich bin empathisch und ich muss es ja auch sein oder will es ja auch sein, weil ich ja grundsätzlich auch deshalb vielleicht genau in dem Beruf bin.
Das Erschöpfende an dem ist, dass wenn ich dasselbe Leid empfinde, das eigentlich gar nicht mein Leid ist, sondern das Leid von einer anderen Person oder von einer Situation, dass der Körper, also allen voran unser Gehirn, das so erfasst, wie wenn das das eigene Leid wäre und Stresshormone, Cortisol ausschüttet und ich die gleiche Reaktion habe, wie wenn mir das Leid widerfahren wäre. Und deswegen beschreiben das oft Leute, die in Berufen tätig sind, wo es schwierige Situationen gibt oder schwere Schicksale gibt, dass es für sie eigentlich so erschöpfend ist. Ja. Und das ist auch absolut verständlich und hat nichts damit zu tun, dass jemand so eine absichtliche Reaktion zeigt oder dass er irgendwie Schuld an dem hat. Der große Unterschied zum Mitgefühl ist, dass man die Situation erkennt, aber emotional nicht in dieser Situation bleibt, sondern in eine, emotionale Freiheit kommt, für die Person da zu sein. Und das geht nicht, wenn ich Stresshormone ausschütte, kann ich nicht für jemanden da sein. Also entwicklungsgeschichtlich kann man sich das so vorstellen, immer dann, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden, dann geht es eigentlich um Fliehen, dann geht es um Kämpfen, dann geht es um sich totstellen. Und vor allem geht es darum, dass ich mich in letzter Konsequenz, muss ich mich um mich selber kümmern, ja, weil es ums Überleben geht. Und das passiert beim Mitleiden unbewusst ganz schnell. Und beim Mitgefühl erfasst man, wie es dem anderen geht, ist aber emotional in einem anderen Zustand, dass ich aus dieser Notlage selber rauskomme und weiterhin tätig sein kann.
Mhm. Ja. Ja, also das wäre sozusagen das Ziel, wenn ihr zu Hause jetzt überlegt, ja, was ist denn jetzt da eigentlich bei mir? Bin ich im Mitgefühl, bin ich im Mitleid? Also wenn man das jetzt ganz praktisch umsetzt, würde ich euch ein paar so Warnsignale vielleicht einmal geben wollen, auch damit ihr so eine innere Checkliste habt. Bin ich oder passiert es mir, dass ich ins Mitleid hineinrutsche? Also immer dann, wenn du nicht mehr abschalten kannst, ne? Also wenn die Intervention vorbei ist oder deine Arbeit vorbei ist und dich begleitet deine Arbeit weiter, dann ist es schon mal etwas, wo man hinhören und hinschauen darf. Wenn dir wichtig ist, wie die Geschichte weitergeht, wenn du sie weiterspinnst. Also ihr habt da eine Behandlung gemacht oder du hast deine Arbeit getan und du überlegst und spinnst weiter, wie, was macht jetzt die Klientin damit oder was macht jetzt die Patientin damit oder wie geht's der jetzt? Wenn dich das in den Abend begleitet, in dein Privatleben hinein begleitet, es ist ein Warnsignal, wenn du nicht mehr schlafen kannst, wenn du im Bett liegst und weiter darüber nachdenkst. Wenn du dir bestimmte Ausgänge wünschst für diese Menschen, die du begleitest und mit denen du was gemacht hast, also wenn du dir einfach von Herzen wünschst, dass es denen gut geht oder dass die deine Ratschläge, deine Interventionen annehmen, dann ist das genauso oder kann ein Warnsignal sein. Weiters kann es ein Warnsignal sein, wenn man schon so gereizt ist. Wenn du gereizt bist und eigentlich willst du ja helfen, aber ich nenne das manchmal so eine fast so wie eine ganz sensible Haut, die schon fast wund ist und du hältst es eigentlich gar nicht mehr aus, dass jetzt noch einmal was Neues kommt. Also du bist schon dünnhäutig, du bist in dieser Ambivalenz drinnen zwischen, ja, ich bin ja da und ich möchte ja da sein für dich, aber eigentlich spüre ich, wow, ich halte es überhaupt nicht mehr aus, bis hin zu körperlichen Reaktionen, wo man dann tatsächlich sagt, also es geht mir alles so nahe und ich werde so empfindlich, wenn man so diese Empfindlichkeit spürt, dann sind das so Signale. Vielleicht magst du noch ergänzen, fällt dir noch was dazu ein?
Also in so helfenden Berufen, was oft der Fall ist, dass Leute früh Erschöpfung spüren. Ja, also wenn wer zum Beispiel mit den Händen arbeitet oder so, kann das sein, dass irgendwie nach 3, 4 Patienten das Erschöpfung passiert oder auch im Coaching, wenn
also, dass man immer so leistungsfähig
ist. Genau, dass man immer so leistungsfähig ist, dann ist das eigentlich ein Hinweis, dass man hier was dazulernen kann, dass man hier freies Potenzial für Mitgefühl hat. Das heißt, dieses Auseinanderhalten, okay, das ist jetzt nicht mein persönliches Leid, das ist das Leid der anderen Person und was kann ich selber tun, um so in den Ressourcen zu bleiben, dass ich weiterhin unterstützend für die Person da sein kann.
Das wäre dann eigentlich schon so der Weg in die Lösung, wenn wir jetzt nochmal bei dem Bewusstwerden der eigenen Situation, der eigenen Ressourcen bleiben, fällt mir noch ein, dass es auch ein Warnsignal sein kann, wenn du das Gefühl hast, dass du den Kontakt zu dir verlierst, dass du nicht mehr in Kontakt mit dir bist, sondern in der äußeren Welt, dass deine eigenen Bedürfnisse zu kurz kommen, ne? Weil über kurze Zeit kann man das gut aushalten oder kann man das auch einmal leben. Aber wenn du in einem Beruf bist, wo du täglich gefordert bist, jetzt in diesem empathischen Bereich, dann kann das passieren und dann kann das auch ein Warnsignal sein, dass man sagt, wo bin eigentlich ich? Wo sind eigentlich meine Bedürfnisse? Wer hört eigentlich mir zu? Und das erlebe ich oft auch in der Praxis, dass da ein großes Bedürfnis ist. Ich helfe, ich gebe. Und wo kriege ich eigentlich? Und wo wird mir das, wo wird mir das zuteil, was ich eigentlich die ganze Zeit auch gebe? Und da sind wir aber dann auch schon beim Grundproblem, ne? Wo man sagt, okay, ist es denn eigentlich so, dass ich dann in, oder was erwarte ich von den Menschen, um die ich mich kümmere, um die ich mich sorge, zurück? Mhm.
Siehst du in diesem Thema ein Risiko, dass Leute sehr empathisch sind und aus dem heraus abstumpfen und zuerst viel spüren und dann nichts mehr?
Ich glaube schon, dass das immer wieder vorkommt, weil genau dieser schmale Grat ja nicht so leicht auch für sich selber zu finden ist. Da braucht sehr viel Bewusstsein und sehr viel Selbstführung, dass man nicht irgendwo hineinkippen. Und ich glaube, dass das dann ein Schutzmechanismus ist, der zunächst ja auch einmal wichtig ist, eine Distanz zu dem Objekt, zu dem Subjekt zu finden. Es ist nur dann schade, wenn man das Entweder-Oder-Prinzip lebt. Entweder ich kippe rein und verliere mich, oder ich schütze mich und spüre gar nichts mehr.
Was machst du, wenn dir eine Geschichte, ein Schicksal von Freunden, wie das oft ist, jemand hat vielleicht eine schwere Krankheit oder in der Familie die Geschichte, die nahe geht? Was machst du, wenn du sowas bemerkst bei dir? Ist ja was
Natürliches. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, diese Betroffenheit zu spüren und zuzulassen. Das macht uns letztlich menschlich. Wir sind keine Maschinen. Und es bringt, wenn dir ein Mensch nahe steht, ja auch tatsächlich einen eigenen Schmerz mit sich. Mhm. Da gibt es ja Betroffenheit, die du zu durchleben, zu fühlen, zu spüren. Vielleicht ist wichtig, nicht drinnen hängen zu bleiben, sondern auch da wieder in die eigene Kraft zu kommen. Du hast schon ganz was Wichtiges vorher gesagt. Mitleid aktiviert in uns das Schmerzzentrum, unser eigenes Schmerzzentrum. Dann gehen wir auch in den Schmerz und können auch nicht mehr für die andere Person da sein. Mhm. Das heißt, ich muss mich um mich selber kümmern, um mein eigenes Überleben, weil ich meine Ängste dann habe und wie geht es jetzt weiter, dann gehe ich diesen Weg. Wenn wir ins Mitgefühl wieder rüber finden, dann wird unser Fürsorgezentrum im Gehirn aktiviert. Dann wird Oxytocin ausgesendet, dann wird Serotonin ausgeschüttet. Dann können wir in eine Präsenz kommen, die eigentlich heilt. Ich persönlich glaube, dass das das größte Geschenk ist, wenn wir das tatsächlich schaffen, von diesem ersten Mitleiden, dieser Empathie, wo man dann auch reingeht einmal in dieses, boah, ich spüre was und ich bin selber betroffen, wieder hinfinden zu diesem Mitgefühl, ich stehe bei dir, aber ich gehe nicht mit dir in diesen Sturm hinein. Und in dieser stillen Präsenz zu bleiben, im Sinne von Koregulation. Jetzt, wenn wir jetzt wieder zum Nervensystem zurückkommen, wir können als Menschen einander in Systemen koregulieren. Und wenn jetzt jemand schon einen Schicksalsschlag erlebt oder irgendwas Schwieriges durchmacht, dann ist das größte Geschenk, wenn wir, so sehe ich das, aus einer gewissen Entfernung, aber doch einer Hinwendung zu der anderen Person in einer Präsenz und Ruhe bleiben oder wieder dorthin zurückfinden, damit mein Nervensystem, das ruhig bleibt, das andere Nervensystem koregulieren kann, der gerade nicht in der Lage ist, das zu tun, weil sie eher ums Überleben kämpft, jetzt nicht nur tatsächlich, hoffentlich, ne, sondern es gibt ja auch Schicksalsschläge, die jetzt nicht lebensbedrohlich sind und trotzdem einen betroffen machen. Und ich glaube, diese Haltung zu sagen, das ist das Geschenk, die stille Präsenz, wo sich der andere, die andere Person wieder koregulieren kann, ich biete hier was an, dass das sehr wertvoll ist.
Und ein guter Freund von mir hat mal gesagt, sein Zugang ist so, dass er sich immer überlegt, um wen geht es jetzt eigentlich. Weil sehr schnell, er hat mir ein Beispiel erzählt von seinen Kindern und da ist halt ein Unfall passiert und so. Und dann sind die Eltern natürlich, und er war halt da in Schock und ist ihm nicht gut gegangen. Ja. Und dann war sofort das Thema, um wen geht es eigentlich? Das Kind liegt im Krankenhaus und hat einen Schlauch in der Nase und sonst irgendwie und ist furchtbar. Und die Eltern sind in Schockstarre und er hat sich gedacht, ja, um wen geht es jetzt? Es geht nicht um die Eltern, es geht ums Kind.
Ja.
Also was tue ich, dass ich tätig werden kann? Das hat mir irrsinnig gut gefallen. Das finde ich ein super, so eine einfache, ein einfaches Regulativ oder eine einfache Frage, die man sich immer wieder stellen kann, um wen geht es eigentlich?
Ja. Ja. Ich glaube, dass wir da vielleicht gleich eine praktische Übung mitgeben können. Was hier manchmal helfen kann, ist, dass du dir vorstellst, dass du in der Mitte von mehreren Kreisen stehst und diese Kreise beschreiben dein soziales System. deine Beziehungen, die du hast, nicht nur zu Menschen, sondern auch zu deinen Aufgaben, beruflichen, auch persönlichen, privaten Aufgaben. Und dann mal die Augen zu schließen und für dich wahrzunehmen, wer, welche Personen, welche Menschen, welche Aufgaben immer wieder ganz nah in deinen innersten Kreis kommen. Wer da so herumsteht, wenn man so will. Wenn dich Dinge belasten, wer steht da herum? Das können Menschen aus der Vergangenheit sein, das können Aufgaben aus der Zukunft sein, das können eben Patientinnen, Patienten sein, Kundinnen, Kunden. Was beschäftigt dich da? Und dir das einmal bildlich vorzustellen, wer wo herumsteht. Und je weiter der Kreis entfernt ist, desto mehr Distanz hast du zu ihnen. Vielleicht machst du die Übung gleich mit. Und schaust mal, ob da wer ganz drinnen steht, der dich gerade ja auch ganz nah berührt. Und jetzt machst du Folgendes, dass du die Menschen, die Aufgaben, die ganz nah drinnen sind, höflich, wertschätzend und liebevoll bittest, in den nächsten Kreis zurückzutreten. Der innerste Kreis ist nämlich dein Kreis deiner Bedürfnisse, deine Luft zum Atmen, deine auch inneren Anteile, dein inneres Team, diese Ambivalenzen, die man erlebt, auch der mitfühlende Teil, die haben da Platz. Aber nur du, nur du, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, ist aber Selbstfürsorge, pure Selbstfürsorge. Das ist deine Atemschutzmaske, die du aufsetzen kannst, damit du genug Luft hast, um anderen, die vielleicht gerade in Not sind, die sich die Maske nicht selber runterholen können, vom, wenn man das jetzt als Metapher sieht, wenn Luftabfall ist im Flugzeug, dass du ihnen dann helfen kannst. Und sie sanft zurückzubitten und zu schauen, wie das ist, wenn so mindestens gefühlt 3 Meter Luft, Raum, Kraft, Energie um dich herum ist. Sodass du wieder auf die andere Person schauen kannst, aber so in einem Abstand, so in einer Sicherheit, wer das Krone-Wurzel-Prinzip kennt, gerne auch hier, Krone, du bist geführt, Wurzeln, du bist gehalten, diese innere Sicherheit auch zu haben und dann dich wieder kümmern zu können. Also das wäre so ein praktisches, so ein Lifehack, wenn man so will, wo man dann auch genau für sich dosieren kann, aha, ich kann mitfühlen, aber ich muss nicht, es geht nicht um die Begrenzung meiner eigenen Bedürfnisse oder meines Lebens. Was bietest denn du an, wenn jemand kommt und sagt, was ist der Unterschied, ich bin erschöpft vielleicht, ich schaffe das nicht, oder vielleicht auch, wenn jemand kommt und sagt, ich spüre gar nichts mehr, wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt ein guter Chirurg noch bin oder eine gute Ärztin oder eine gute Bankbeamtin, weil mir das eigentlich alles schon so wurscht ist.
Also was ich oft erlebe, ist, dass Leute sagen, sie geben und sind erschöpft und jetzt wollen mal sie drankommen. Mhm. Ja, jetzt geht es einmal um mich. Jetzt will einmal ich im Mittelpunkt stehen oder jetzt soll es einmal um mich gehen. Und das ist auch total verständlich. Und man kann das so betrachten, dass man komplementäre Fähigkeiten hat, und von komplementären Fähigkeiten eine besonders gut gelernt hat. Also wenn jemand zum Beispiel gibt und sich schwer tut beim Nehmen, dann ist Geben einfach gut gelernt. Und das andere gehört dazu. Ich glaube allerdings nicht, dass die Lösung ist, dass man dann nehmen lernt. Ja, weil dann würde das Pendel auf die andere Seite der Polaritäten ausschlagen, sondern dann wäre das zum Beispiel, dass man Mitgefühl lernt und das würde bedeuten, dass man das, was man tut, wirklich gern macht. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt im tibetanischen Buddhismus Mitgefühlsmeditationen anschaut und die mit neuen neurowissenschaftlichen Methoden betrachtet, dann passiert ganz was Interessantes. Also mit Gefühlsmeditation geht es immer darum, wie kann ich jemand anderem mit Mitgefühl begegnen und wie kann ich in mir Frieden finden und quasi dem anderen unter Anführungszeichen das Beste wünschen. Und die Effekte Die extremsten Effekte haben aber die Personen, die das machen.
Mhm.
Also gibt es eine Geschichte vom, ich weiß nicht, ob es noch ist, aber vom Leibarzt des Dalai Lama, der in einem Konzentrationslager war in China. Und der hat mit den Menschen, das beeindruckt mich immer so, die ihn wirklich gequält haben, jeden Tag Mitgefühl geübt.
Mhm.
Und
also Metameditation.
Metameditation, ja. Also da gibt's
bitte googeln und gleich bitte durchlassen. Bitte
und gleich machen, genau. Metameditation, ganz einfach. Oder Tonglen, ja. diese zwei großen, wo es nur darum geht, wahrnehmen, was passiert bei mir und das sozusagen ziehen zu lassen und dort ein freies Gefühl zu bekommen.
Aber auch in der Fülle zu sein.
Und auch in der Fülle zu sein. Auf alle Fälle, was passiert ist, normalerweise so eine Situation wie in einem Konzentrationslager zu sein, ist schwer traumatisierend. Da kommt man raus und hat eine posttraumatische Belastungsstörung und die kann man im Gehirn, kann man sich anschauen, die sieht man im Scanverfahren. Und bei diesem Leibarzt, der hat mitgemacht bei einem Versuch, ist nichts von dem gewesen. Wie wenn er nie was Schlimmes erfahren hätte. Mhm. Das heißt, das Interessante ist, ich tue von Herzen für den anderen und habe gleichzeitig selber einen Benefit.
Mhm.
Also da gibt es so Sachen wie der Blutdruck geht runter, Cholesterinspiegel verändert sich, die Insulinverarbeitung wird besser. Also es gibt viele, viele positive Effekte, wenn ich wirklich Mitgefühl übe. Und ja. Darum glaube ich, es geht nicht nur um das eine und das andere. Ich muss geben und nehmen, soll in Balance. Und wenn es in Balance ist, habe ich ein anderes Gefühl, bin ich in Fülle.
Mhm. Das ist dann wieder gut zu erklären mit diesem, welche Systeme werden in uns aktiviert, in welchem Zustand. Nicht? Wenn ich sage, okay, über Mitgefühl wird eben mein Fürsorgezentrum aktiviert, genau. Wo wieder Oxytocin ausgesendet
Verbindung.
Wird. Verbindung, Serotonin, Melatonin. Dann wird es auch kuschelig für uns selber, weil wir uns verbunden fühlen.
Genau.
Da sind wir jetzt bei diesem
genau.
Urgefühl und Urbedürfnis. Ich fühle mich mit der anderen Person verbunden, aber ich muss sie nicht retten. Ich glaube, was ja oft auch so die ursprüngliche Idee ist, wenn man in einen sozialen Beruf geht, dass man andere retten möchte. Ne? Dass man sagt, okay, ich bin jetzt da. Das ist eine in gewisser Weise Allmachtsfantasie, die
viel Stress macht.
Sehr, sehr viel Stress macht, sehr, sehr viel Druck macht. Das Blöde daran ist außerdem, dass die andere Person was leisten muss. Na, also was erwarte ich von der anderen Person? Die muss nämlich jetzt das annehmen. Die muss jetzt gefälligst heilen, die muss jetzt gefälligst erleuchtet rausgehen, die muss jetzt tatsächlich das tun, was sie sich erarbeitet hat. Oder du bist jetzt so edel und hast eben deine Treatments da eben verteilt. Und du bist dann böse, enttäuscht, leer, denkst du, das bringt nichts, wenn sich die nicht retten lässt. Auch da für dich zu Hause, wann hast du das Gefühl, dass du jemanden retten willst und bist dann böse, wenn sich diese Person nicht retten lässt? Ich habe gestern im Coaching zu einem Klienten, der auch im Paar-Coaching mit seiner Partnerin zu mir kommt, provokativ gesagt, deine Frau ist nicht zu retten. Und das war natürlich so, oh, ja, was, meine Frau ist nicht zu retten. Und ich habe dann gesagt, du versuchst die ganze Zeit, deine Frau zu retten. Du willst sie bekehren zu irgendwas. Lass sie, lass es. Kümmere dich um dich, es ist übergriffig, es ist nichts Edles dabei. Du gehst von oben auf sie zu. Na, ist schon
besser.
Na, ich bin besser, ich weiß schon was du noch nicht weißt und jetzt musst du da gefälligst mitgehen.
Da wären wir auch schon, entschuldige, wenn ich dich unterbrich, aber genau hier sind wir beim Tabu des Themas.
Das Tabu des Themas.
Ist Mitleid eigentlich versteckter Egoismus, Doris?
Wenn wir den Gedanken weiterführen, könnte man sagen, ja. Ja, in dem Moment, wo ich nicht mehr aus vollem Herzen gebe, was ich zu geben habe, sondern etwas zurückverlange, bin ich in einer Erwartungshaltung, was der andere tun muss und nicht mehr frei.
Mhm.
Der andere ist auch nicht mehr frei. Und wenn man nicht mehr frei ist, ist es kein Geschenk, sondern ein Deal, ein Energiedeal. Ich gebe dir das und du musst mir das geben. Der ist aber unausgesprochen, das ist ja nichts Explizites. Ne? Das ist, dann wäre es ja wieder okay, wenn man sagt, wir machen jetzt einen Handel. Aber wir machen den ja nur in uns. Und das erschöpft natürlich wahnsinnig, wenn wir dann so enttäuscht sind, wenn die anderen Menschen nicht so reagieren, wie wir das brauchen, dann sind aber wir in einer Bedürftigkeit. Und diese Bedürftigkeit verlangen wir, dass der andere dann für uns löst. Das ist, könnte man als Egoismus auch bezeichnen. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das auch so.
Ja?
Und wie? Ich meine, es klingt, finde ich, so ein bisschen hart, weil Menschen sagen, ja, ich meine es ja gut, aber wie man so, wie heißt es so schön, das Gegenteil von gut gemeint ist gut. Mhm. Und ich glaube, es passiert meistens unbewusst, ist nicht absichtlich, aber dieses sich in eine Position zu begeben, dass ich eigentlich was weiß, was gut ist für dich, ist nicht auf einer Ebene. Das ist jetzt vielleicht nochmal so ein Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid, dass versehentlich Mitleid uns in eine höhere Position bringt, weil du bist ja so arm und ich habe zum Glück so viele Ressourcen und mir geht es so gut und ich kann dir helfen. Mhm. Und das ist was anderes, wie ich sehe, ich kann das anerkennen, wie es da geht und ich bin gern für dich da. Das ist auf einer Ebene. Mhm. Ich würde aber gern noch was anderes ansprechen zum Thema Empathie, weil das ja so ist, dass es Leute gibt, die einfach viel, 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 viel mehr spüren als andere. Und ich glaube nicht, dass jemand, der viel, 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 viel mehr spürt, automatisch irgendwie ein Egoist ist oder so, sondern aus meiner Sicht ist es wie eine Fähigkeit, die eine Schulung braucht.
Mhm. Also welche Fähigkeit jetzt? Die Empathie
Dieses
Mitgefühl?
Die Empathie. Mhm. Also ich glaube, dass für mich ist Mitgefühl die Schulung. Mhm. Ja? Mhm. Wie lerne ich
von
das?
Von Empathie.
Mhm.
Was tue ich mit dem, was ich habe?
Was tue ich mit dem, weil wir oft Jugendliche oder auch Erwachsene im Coaching haben, die sagen, boah, ich gehe in einen Raum und ich spüre einfach alles mit. Und wenn ich mir das vorstelle, ist es ein Horror. Und deswegen ist es relevant zu lernen, wie man mit dieser Fähigkeit, mit dieser empathischen Fähigkeit umgeht. Wie kann ich die einschalten? Wie kann ich sie ausschalten? Und wie kann ich was Sinnvolles damit machen? Also jetzt in unserem Fall im Coaching zum Beispiel ist eine super Fähigkeit, wenn ich einen Prozess mitspüren kann. Aber das soll ausgeschalten sein, wenn das vorbei ist. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass es gesund ist, dass man irgendwie über die Maria-Hilfer-Straße läuft und jede Lebensgeschichte mitspürt.
Mhm. Also verstehe ich richtig, dass das mehr ist wie eine Klaviatur, auf der ich bewusst spielen kann, wo ich sage, ich steige mal ein, ich spüre mit, ich zeige auch meine Betroffenheit und darf das auch mitspüren, um dann auch wieder das zu regulieren, was ist das Maß und mir bewusst zu sein, wo bin ich gerade.
Ja, und aus dem heraus ein Talent zu entwickeln, ja, was mache ich jetzt mit dem, wo setze ich das ein?
Spannend.
Ich habe mal mit einem super Fotografen, sehr erfolgreicher Mann gesprochen und der unglaublich empathisch war und er hat mir was Interessantes gesagt, er hat gelernt, er spürt den Moment und dann drückt er ab. Mhm. Und hat sozusagen diese Fähigkeit so kanalisiert in seiner Arbeit, dass das hier echt ein tolles Talent ist. Und Leute schauen sich die Fotos an und spüren den Moment. Mhm. Das ist großartig.
Ja, ist ja auch spannend, wenn man sich Psychopathen anschaut zum Thema Empathie. Ja. Also jetzt, um einen großen Sprung zu machen, weil wir von Leuten reden, die so viel spüren. Es gibt ja auch in unserer Gesellschaft Menschen, die ganz wenig spüren. Ja. Und dieses Vielspüren hat ja grundsätzlich sehr viel Positives, weil wir ja dadurch Reue empfinden können, wenn wir mit den anderen mitspüren, ja mehr auch überlegen, was tun denn meine Dinge, wenn ich da jetzt was mache mit den anderen. Das ist ja etwas, was wir uns grundsätzlich wünschen, dass wir eben nicht einfach so durch die Welt gehen und es ist uns egal, was da im System passiert, wenn wir so tun. Also all das fehlt ja Psychopathen und da hat man auch geschaut, wie ist denn das jetzt, wenn man in die Gehirnscans hineinschaut und ich finde es spannend, dass hier auch unterschieden wird zwischen einer kognitiven Empathie und einer emotionalen. Mhm. Weil was Psychopathen schon können, also grundsätzlich ist es so, dass man sagt, die empfinden keine Empathie. Das heißt, sie fühlen nicht
mit.
Und das ermöglicht ihnen, Dinge zu tun, die für jemanden, der mitfühlt, unglaublich sind. Mhm. Wenn man hineinschaut, ist es so, dass die sehr wohl kognitive Empathie einschalten können. Das heißt, wenn man ihnen den Impuls gibt, du überleg einmal, wie ist denn das für den anderen, können die das auch nachvollziehen, wie das für die andere Person ist, aber rein kognitiv. Mhm. Was sie nicht können, ist emotional zu spüren, dieses Schmerzzentrum dann auch einzuschalten und mit, tatsächlich mitzufühlen. Und das ermöglicht ihnen dann eben genau das zu tun, weil sie da keine Schuld, keine Scham, auch keine Reue oder Sonstiges empfinden.
Das wäre vielleicht schön, wenn Leute, die viel Macht haben, mehr Empathie entwickeln könnten für ihre Entscheidungen.
Das wäre nicht schlecht.
Das wünschen wir uns jetzt.
Weil im Narzissmus ist es ein bisschen so ähnlich, das, genau. Was auch dann den Raum freigibt für Manipulation natürlich. Mhm. Nicht? Also sehr wohl die Fähigkeit zu haben, kognitiv zu wissen, was brauchen andere Menschen, damit sie bestimmte Dinge tun, aber ich fühle nicht, was das für die vielleicht für negative Konsequenzen hat, lässt natürlich viel Raum für Manipulation. Und das da wären wir jetzt auch dann wieder...
Das wäre quasi ein gutes Entscheidungskriterium, wie viel Mitgefühl jemand entwickeln kann, wo ich sage, ja, da will ich, weiß ich, gerne arbeiten oder die wähle ich oder
ja.
So. An dieser Stelle haben wir eine Hörerinnenfrage. Bitte, Alex.
Ja, also die Silke fragt, sie hat ja auch den Hörerinnenwunsch gehabt und hat eine Frage mitgeschickt, nämlich, wie schafft man es als empathischer Mensch nur im Mitgefühl zu bleiben? Darf man schwere Schicksale auch einfach nur wahrnehmen, ohne mitzuleiden, oder ist man dann eben empathielos?
Haben wir das schon beantwortet?
Also mir fällt ja, ich möchte es mit einer Geschichte beantworten, die Frage, weil wie vor über 20 Jahren man begonnen hat, Mönche, die Mitgefühl geübt haben, Jahrzehnte, eingeladen hat, in so Gehirnscan-Programmen mitzumachen, in so neurowissenschaftlichen Forschungen mitzumachen, haben manche von denen gesagt, die seit 30 Jahren meditieren, jeden Tag seit 40 Jahren meditieren, sie wollen das nicht, weil sie sind noch nicht so weit. Sie wollen da nicht mitmachen. Und wenn ich die jetzt mit mir vergleiche, dann sind die wahrscheinlich in Sachen Mitgefühl ganz woanders. Und darum glaube ich, dass es eine natürliche Reaktion ist, dass wenn irgendwie was Schlimmes passiert, dass man alle möglichen Formen von Gefühlen hat und dass man, was weiß ich, Trauer spürt und Ärger und Frust und alles Mögliche und dass man nicht von sich erwarten kann, dass man immer top Mitgefühl liefert, sozusagen. Und dass man, weiß ich, wenn man wo mitleidet, nicht irgendwie ohne Mitgefühl sein ist, prinzipiell. Ich glaube, dass es mehr um so ein Streben geht, dass man sich immer wieder bewusst wird, vielleicht so wie diese Frage, okay, um wen geht es jetzt eigentlich? Und dass das okay ist, dass man mal irgendwie mehr empfindet, weniger empfindet, mitleidet und dass man einfach dorthin, wenn man das möchte, dorthin zurückkommt, sich zu überlegen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig?
Ja, da fällt mir noch ein, weniger ist mehr. Ich glaube, dieser Aktionismus, ich muss jetzt für den anderen die Schritte machen, die er nicht tun kann, dass wir da wirklich zurückgehen dürfen, dass das eben nicht egoistisch ist, wenn wir da jetzt nicht handeln für den anderen, sondern dass das tatsächliche Geschenk tatsächlich ist, dass wir da sind, dass diese Präsenz da ist, dass wir uns nicht abwenden oder mit hineinkippen, sondern zugewandt bleiben und in unserer eigenen Kraft bleiben.
Und dass man Menschen ihren Weg zugestehen kann. Und
jeder hat auch sein Recht auf sein eigenes Schicksal. Das sage ich ganz oft und erleichtert viele, dass man sagt, du, deine Kinder haben ihr eigenes Schicksal. Da darf man fast nicht reinpfuschen. Ja? Auch deine Eltern, deine Klientinnen, deine Klienten und du hast deines. Du hast dein Schicksal und mach was draus. Und das ermutigt auch andere, ihr eigenes Schicksal anzunehmen und aus dem was zu machen.
Also ich weiß nicht, wie es für dich ist. Das ist für mich persönlich, gehört das zu den schwersten Dingen überhaupt, wenn man jetzt an die eigenen Kinder oder Familienmitglieder denkt und denen geht es irgendwo nicht gut. Und man unternimmt eh alles, aber in letzter Konsequenz weiß man, es ist deren Leben. Und man kann alles, quasi alle Angebote hinlegen und man kann es aber nicht machen und nicht lösen und nicht. Das ist manchmal schwer, aber So ist.
So ist es. Und da geht es um Vertrauen, ums Loslassen, ums Vertrauen und wieder ankommen auf der Erde. Wir sind Menschen, wir können viel bewegen, aber wie jemand etwas annimmt, ob was auf fruchtbaren Boden fällt, wir sind nicht der Boden. Mhm. Ja, wir können nur Samen aussehen. Und was dann passiert mit dieser Magie des Lebens, was daraus entstehen mag, das können wir dann wirklich loslassen.
Mhm. Und also, wenn ich an mich denke, ich denke mir dann immer, ja, die anderen, quasi zu denken, dass die anderen solche Chapperl sind, ist ziemlich hochnäsig. Und das hilft einem, sich einzunorden, dass die anderen viel Potenzial haben, was weiß ich, die eigenen Eltern eigentlich die Eltern sind und nicht das Kind und nicht umgekehrt, wie das oft so ist, wenn man in meinem Alter Leute über ihre Eltern reden hört, dass die erwachsen sind und dass jeder Themen kriegt im Leben, die er selber meistern kann. Meine tiefe Überzeugung.
Ja, vielleicht noch einen Schritt weiter, dass wenn man eben nicht so eingreift und anerkennt, die Person ist nicht zu retten von mir, dann kommt die ja viel mehr in die eigene Kraft. Und das ist vielleicht der Wachstumsimpuls, den dieser Mensch dann tatsächlich braucht. Mhm. In sich die Kraft zu entdecken, aus dieser Krise, aus diesem Schicksalsschlag, auch einen Segen zu machen, dass das zum Segen werden darf.
Und in diesem Sinn wünschen wir euch...
Wir finden gar keinen Abschluss.
Alles heute, Gute.
So aber wir kriegen schon die Zeichen. Hallo, stopp, stopp. Aber ihr merkt sie, es ist uns wichtig.
Alles Gute beim Mitgefühl üben.
Und Meta-Meditation, Kreis. Ja.
Und wir bitten euch, wie jedes Mal, sharen, liken.
Drüber reden, bitte.
Und weiterempfehlen. Dankeschön.
Danke.
Alles Liebe und noch einen schönen Tag.
Bis zum nächsten Mal.
Wo immer ihr auch gerade
richtig
seid.
Richtig, Baba.